Samstags-Uni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Achter Vortrag, Professor Dr. Stefan Schmidt. Achtsamkeit, ein buddhistisches Konzept erobert die moderne Gesundheitsforschung.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte heute ein bisschen was erzählen zum Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist mittlerweile ein sehr populärer Begriff geworden und er ist dadurch auch ein bisschen wischiwaschi geworden. Ein bisschen, Sie können nicht gut hören, ich versuche es nochmal lauter. Ein bisschen wischiwaschi geworden, es ist ein bisschen, ich habe das versucht mit einer Wolke darzustellen, man weiß nicht mehr, also alle reden davon, aber man weiß nicht mehr genau, was es eigentlich ist. Und das hat damit zu tun, dass die Achtsamkeit mittlerweile ubiquitär an ganz vielen Orten in der Gesellschaft vorhanden ist. Und ich glaube, wir können das Ganze nur auflösen und dezidiert darüber reden, wenn wir immer schauen, in welchem Kontext reden wir von Achtsamkeit. Und ich zeige Ihnen mal ein paar Kontexte, die ich identifizieren konnte, und das ist garantiert nicht vollständig. Der Buddha oder der Buddhismus spricht 400 vor Christus, 500 vor Christus ungefähr, ist nicht so genau zu datieren, von Achtsamkeit, hat zu Achtsamkeit gesprochen, und das ist der historische Kontext, aus dem das Konzept, über das wir heute hier reden, kommt. Das wäre also ein Kontext. Der zweite ist sozusagen, dass dieses Konzept im Buddhismus über die letzten 2400 Jahre als ein ganz zentrales Konzept in der Lehre des Buddhismus sich weiterentwickelt hat, aber auch weiter tradiert wurde und der Buddhismus eine sehr variantenreiche Aufspaltung genommen hat in ganz verschiedene Strebungen. Also wenn Sie jetzt mal denken, tibetischer Buddhismus in Tibet versus Zen in Japan, geht alles auf Buddha zurück, aber es sind sehr verschiedene Strömungen. Aber all die haben zentral in ihrer Lehre die Achtsamkeit in der einen oder anderen Form mit transportiert und bewahrt, aber in verschiedene Kontexte gesetzt. Und man muss eigentlich von Buddhismen reden, weil diese Traditionen sich auch sehr unabhängig voneinander entwickelt haben. Das war damals nicht so, dass die tibetischen Buddhisten und die Zenler sich zu einer Konferenz in Korea getroffen haben, um mal über die Lehre auszutauschen, sondern es war meistens regional sehr abgegrenzt und deswegen haben sich da ganz eigene Traditionen entwickelt. Dann kam der Buddhismus in den Westen, das erste Mal, sage ich mal so um 1850 rum, und dann aber in weiteren Wellen über weitere Kontexte immer wieder und hat dann hier aus verschiedenen Formen sein Zuhause gefunden, also Buddhismus im Westen wäre ein weiterer Kontext für Achtsamkeit. Und dann passiert was ganz Spannendes und das ist wichtig für das, was Sie vielleicht heute auch interessiert oder was Sie hierher gebracht ist. Das Achtsamkeitskonzept ist dann säkularisiert worden ein Stück weit. Man hat es aus dem Buddhismus rausgelöst und hat gesagt, wir können das ja in einem Gesundheitskontext, in einem klinischen Kontext einsetzen. Und da gibt es diese beiden Schlagwörter MBSR und MBCT, die ich nachher noch auflösen werde. Und von diesem Erfolg auch, von dieser Bewegung, dass Achtsamkeit in der Gesundheit so hilfreich ist, hat sich was ergeben, was ich jetzt nochmal Dekontextualisierung heiße. Das heißt, dass das Achtsamkeitskonzept in unserer Gesellschaft an ganz vielen Stellen verwendet wird und auch gar nicht mehr so einen Kontext zu beziehen ist, sondern eher, ich sag mal so ein bisschen generell als Grundlage oder Grundhalte für viele Fragen verwendet wird und geeignet ist. Und das kann man ein bisschen mit dem Begriff der Bewusstseinskultur beschreiben oder auch mit der Frage, mit welcher Bewusstsein, mit welcher Haltung möchte ich denn in dieser Kultur leben. Über all diese Kontexte zu reden, das wäre zu viel für eine Stunde und deswegen habe ich zwei rausgesucht. Mal gucken, ob meine Maus hier tut. Ja. Und zwar möchte ich ein bisschen, um den historischen Kern zu verstehen, über diese Zeit hier sprechen und über diesen Kontext und über diesen hier. Ja? Also wie wird es klinisch, super, danke. Wie ist die klinische Anwendung und was wissen wir da aus der Forschung? Ja? Das wären die zwei Aspekte, um die es heute gehen soll. So, Achtsamkeit ist eine Erfahrung. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn Sie das Konzept der Achtsamkeit verstehen wollen, was man realisieren muss. Es geht um eine Erfahrung und eine Erfahrung macht Mann oder macht Frau, je nachdem. Ja? Und deswegen können wir hier eigentlich nicht drüber reden. Ja? Schade, ne? Ich will es Ihnen mal ein Beispiel erklären und das Beispiel sehen Sie da, das geht um die Schokolade. Stellen Sie sich vor, Sie haben noch nie Schokolade gegessen und jetzt erzähle ich Ihnen was über Schokolade. Ich erzähle Ihnen was von der Kakaopflanze, ich erzähle Ihnen was von den Verfahren, wie die ausgewalzt wird. Ich beschreibe Ihnen den Geschmack, würde sagen, wie es verkauft wird und so weiter. Sie kriegen eine ganze Menge Informationen über Schokolade und wir reden da relativ lang drüber. Und dann essen Sie ein Stück Schokolade. Und erst da machen sie die Erfahrung, was es heißt, Schokolade zu schmecken, und das ist der entscheidende Unterschied. Wir reden heute hier über Achtsamkeit, aber um was es geht, ist die Erfahrung. Es geht darum, sozusagen den Geschmack davon zu bekommen. Und das bereitet, sage ich mal, einer wissenschaftlichen Herangehensweise, für die ich ja stehe, ein bisschen ein Problem, weil, das haben Sie jetzt gerade gesehen, die Beschreibung all dessen ist nicht gleich der Erfahrung. Ich kann das so erstmal gar nicht fassen. Und dann kann ich meine Erfahrungen, die ich mache, auch gar nicht so leicht in Konzepte packen, dass ich sage, das ist so und so und ich definiere das jetzt mal so und so, dann ist es so. Ja, dann können wir Wissenschaft drüber machen, das geht nicht. Das wissen Sie aus Ihren Erfahrungen. Sie können nie alles versprachlichen, was Sie auch erfahren haben. Sie können den Grünton beschreiben, aber, oder den Schokoladengeschmack, aber ganz genau wie es ist, das ist eigentlich gar nicht vermittelbar. Und man sagt oft auch, das ist was Privates in dem Sinne, dass es gar nicht so teilbar ist. Und es kommt noch dazu, es ist auch gar nicht stabil. Die gleiche Schokolade schmeckt nicht immer gleich. Ja, wenn Sie da genau hinschmecken und ein gutes Geschmackssensorium haben, dann merken Sie da immer wieder Feinheiten, neue Unterschiede. Sie verändern sich auch, schmecken dann vielleicht wieder andere Sachen. Und all das macht ein bisschen ein Problem mit der Wissenschaft, weil wir natürlich gerne jetzt ein Achtsamkeitskonzept hätten, das wir definieren können. Da sagen wir, so ist es und das beforschen wir. Und das geht eigentlich nicht. Ja, weil die Essenz der Achtsamkeit ist, dass es erfahrungsbasiert ist. Jetzt wollen wir trotzdem mal kurz gucken, drüber reden, beschreiben, was ist es denn? Und da gibt es eine recht kurze, knackige Definition von John Kabat-Zinn, der sagt, Achtsamkeit ist nicht wertendes Gewahrsein des gegenwärtigen Momentes. Ja, das bringt es ganz kurz auf den Punkt. Und wenn wir es noch kürzer machen, dann sehen Sie da zwei Momente drin. Es geht um eine Haltung und eine Bewusstseinshaltung der Präsenz, Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment und der Akzeptanz. Da ist ein schöner Satz immer, so wie es ist, ist es in Ordnung. Was auch immer Sie gerade erleben, was Sie erfahren, das ist in Ordnung. Das ist die Akzeptanz, bedingungslose, radikale Akzeptanz. Und jetzt können wir ja mal versuchen, ob wir hier eine Erfahrung machen können. Ich fordere Sie jetzt mal auf, achten Sie einfach mal in Ihren Körper, lenken Sie mal Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper und gehen Sie vielleicht mal mit Ihrer Aufmerksamkeit auf der Kontaktfläche, wo Sie sitzen, auf Ihrem Po. Oder wenn Sie keinen Sitzplatz bekommen haben, auf Ihre Füße, wo Sie stehen. Und schauen Sie einfach mal, wie sich das anfühlt, ohne irgendeine Wertung. Einfach, was spüren Sie da? Spüren Sie was? Wenn ja, wie fühlt sich das an? Können Sie mal Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem lenken? Sie den spüren? Und wenn ja, wo? Sie können mal anfangen zu hören. Was hört man hier im Raum? Was sind für Geräusche da? Einfach nur hören, nicht drüber nachdenken. Ohne Bewertung. Was hören Sie? Und jetzt achten Sie mal drauf, was mit der Stimmung und der Präsenz hier im Raum passiert. Sie merken, da passiert was, das ist ein Unterschied. Und das ist sozusagen die erste kleine Geschmacksprobe von der Achtsamkeit, von dem, was Sie jetzt hier ein bisschen gespürt haben. Das ist dieser erfahrungsbezogene Aspekt. Ja? Darum geht es. Und da kann ich aber jetzt sozusagen, das können wir jetzt hier praktizieren, aber heute geht es darum, drüber zu reden und die Hintergründe zu sehen. Aber einfach, dass Sie den Unterschied auch erkennen und sehen, um was es geht. Was haben Sie gerade gemacht? Sie waren bewusst, Sie haben gewusst, was Sie tun, Sie haben gewusst, dass Sie hören oder Sie haben gewusst, dass Sie auf Ihren Atem achten. Sie haben, wenn Sie sich daran gehalten haben, was ich gesagt habe, dann haben Sie nur beobachtet und jetzt nicht interagiert, also nicht gedacht, das Husten stört mich oder das Geräusch finde ich gut oder hier ist es eigentlich zu kalt oder es ist zu warm oder mein Sitzplatz ist unbequem. Also dann haben Sie sich solcher Wertung enthalten und haben einfach gesagt, ja, so ist es, so wie es ist, ist es in Ordnung. Das ist dieses Akzeptierende und Nichtwertende auch, ja. Beobachten, nichts damit machen. Und es geht dabei immer darum, das auch mit einer bestimmten Haltung zu tun. Und dieses Beobachten, das soll kein hartes, sezierendes Beobachten sein, sondern das soll was sehr Weiches, sehr Liebevolles haben, was sehr Offenherziges auch. Und man sagt oft auch so eine Neugier, Anfängergeist, also so eine kindliche Neugier oft, dass man sich Sachen anguckt, als hätte man sie noch nie gesehen. Ja? Also wenn ich jetzt hier was finde, eine Kreide, habe ich natürlich schon oft in der Hand gehabt, aber dass ich jetzt mal hergehe und mir anguckt, was ist eigentlich eine Kreide, wie sieht die aus, wie fühlt die sich in der Hand an, wie ist es, ein bisschen Kreidestaub zwischen den Fingern zu haben, dass ich so tue, als ob ich die gar nicht kenne. Das ist der Anfängergeist. Und was Sie auch schon sehen, es geht sehr viel darum, sensorisch mit den Sinnen in der Gegenwart und präsent zu sein und weniger darum, kognitiv mit den Gedanken. Das ist ein Thema, das noch ein paar Mal heute wiederkehren wird. Aber das sind so ein paar Grundbedingungen oder Grundausgangspunkte der Achtsamkeit. Und wenn Sie es überlegen, das ist ja eigentlich nicht kompliziert. Ja, es ist eigentlich was ganz Einfaches. Die Fragen, die man sich stellt, sozusagen, wo bin ich denn gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Ja, bin ich mit meiner Aufmerksamkeit irgendwo im Tagträumen? Die Psychologen machen gerade sehr viel Forschung, Neurowissenschaftler auch zum Thema Tagträumen, und man stellt fest, dass der Mensch durchschnittlich 30% am Tag mit seinen Gedanken einfach unstrukturiert irgendwohin unterwegs ist. 30%, das ist ganz schön viel. Also sind Sie am Tagträumen oder sind Sie in der Zukunft? Was wollten Sie nachher noch kaufen, wenn der Vortrag vorbei ist? Was steht da noch alles auf der Liste? Oder sind Sie in der Vergangenheit? Was war gestern? Wie war das? Hängt Ihnen noch was nach? Ja? Das heißt, Sie können mit der Aufmerksamkeit hier im Raum sein, präsent sein, hören, oder Sie können mit der Aufmerksamkeit woanders sein. Die Idee ist, mit der Aufmerksamkeit immer im gegenwärtigen Moment zu sein. Und das klingt trivial und das ist es aber nicht, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht im Griff haben. Die ist, wir sagen in der Psychologie, semi-automatisch. Sie können die jetzt hier vor zu mir lenken, und wenn ich dann anfange, ganz monoton meinen Vortrag zu halten, dann wandern Sie irgendwann ab. Ja, dann ist die Aufmerksamkeit weg. Die wandert von alleine weg. Oder wenn es da oben jetzt knallt oder so, dann geht sie auch dahin, wo es auch für sie wichtig ist oder für ihren Organismus, dass sie sich orientieren. Ja. Und deswegen müssen Sie immer sozusagen gegen diese natürliche Tendenz auch wieder anarbeiten und die Aufmerksamkeit in die Präsenz wieder zurückholen. Die zweite Frage ist einfach, wie sind Sie denn aufmerksam? Mit welcher Haltung? Ja? Sie können jetzt hier grimmig sitzen, weil Sie unzufrieden sind, dass Sie keinen Sitzplatz gekriegt haben und stehen müssen oder nur auf dem... Ja? Oder Sie können hier sitzen und sagen, ja, ich freue mich, dass ich reingekommen bin, das ist auch gut. Ja? Viele müssten anscheinend draußen bleiben. Also man kann mit unterschiedlichen Haltungen in der Gegenwart aufmerksam sein. Und das kann man auch beobachten, was mache ich da? Und das ist sozusagen jetzt die buddhistische Frage immer. Der Buddhismus ist immer sehr empirisch, indem man sagt, probier es aus und guck, was rauskommt. Und die Frage ist immer, was tut Ihnen gut, oder um es buddhistisch zu formulieren, was ist heilsam für Ihren Geist? Ja? Welche Haltung tut Ihnen gut? Welche Art in der Welt zu sein, welche Art in die Welt zu gucken, ist hilfreich? Und Sie können es noch ausdehnen, welche ist auch gut für die anderen, die um Sie drumherum sind? Das war jetzt mal so ein bisschen zur Einführung, was mit Achtsamkeit gemeint ist. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wo das Konzept herkommt und wie das auch ursprünglich verstanden ist. Und das ist mir ein bisschen ein Anliegen, um das Konzept auch in seiner Ganzheit zu erkennen, weil wir mit dieser Achtsamkeitswelle oder Boom, den wir gerade hier haben in unserer Kultur, eigentlich nur noch einen Teil davon sehen. Die historische Quelle, wo wir das finden, ist der Theravada-Buddhismus, die Schule der Älteren. Das ist sozusagen der Teil des Buddhismus, der ursprünglichen Lehre des Buddhas am nächsten kommt, sich am wenigsten weiterentwickelt hat, kann man auch so beschreiben. Und da ist es ganz Spannende, dass es dort einen sogenannten Pali-Kanon gibt, also eine Textsammlung, von der man sagt, das sind die Originalreden des Buddha. Das ist jetzt nicht ganz klar, wie das ist mit der Überlieferung. Der wurde so 100 vor Christus aufgeschrieben. Der Buddha hat, weiß man auch nicht genau, ungefähr 400 vor Christus gelebt. Da gab es eine mündliche Überlieferung in der Zeit. Manche sagen, die sei exakter gewesen wie die schriftliche, weil die Mönche in Gruppen, im Chor, die Texte aufgesagt haben. Und später hat es einer abgeschrieben und er konnte sich auch verschreiben. Aber letztendlich, also man weiß es nicht genau, aber wir haben sozusagen verschriftlich aus der Zeit 100 vor Christus ungefähr Lehrreden des Buddha. Und da gibt es zwei ganz wichtige: Satipatthana, die Lehrrede von den Verankerungen und von der vierfachen Verankerung der Achtsamkeit, und Anapanasati Sutta, die Lehrrede vom achtsamen Atmen. Ja, und das sind historische Texte, auf die können wir uns beziehen und auf die beziehen sich die Buddhisten auch und können schauen, was steht da denn drin. Jetzt ganz zentral, wenn Sie das Gebäude des Buddhismus verstehen müssen und jetzt noch nicht bei den bisherigen Vorträgen hier waren, in aller Kürze ist der Ausgangspunkt der buddhistischen Lehre sind die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Das ist jetzt wirklich ein Schnelldurchgang. Das machen wir so. Die Wahrheit Nummer eins heißt, das Leben ist leidvoll. Und damit ist gemeint, oder so sehe ich das zumindest, dass die Art, wie Ihr Geist und wie Ihr Verstand in der Welt ist, immer wieder geeignet ist, Ihnen Unbill zuzufügen, sage ich mal, oder Ihnen Leiden zuzufügen in der einen oder anderen Form. Die zweite Wahrheit heißt, es gibt eine Ursache für das Leiden und das sind die Kräfte des Begehrens, immer was haben wollen, oder der Abneigung, immer was nicht haben wollen, oder der Unwissenheit, sich nicht dessen klar zu sein, wie das funktioniert und deswegen immer wieder sozusagen auf diese Automatismen reinzufallen. Die dritte Wahrheit heißt, da kann man was dagegen tun. Es gibt ein Ende des Leidens und zwar durch Erlöschen des Ursachens. Das heißt, dass man sich mit diesen Themen Begehren, Abneigung, Unwissenheit auseinandersetzt. Und wie tut man das? Das ist die vierte Wahrheit, indem man dem edlen achtfachen Pfad folgt. Und der achtfache Pfad ist jetzt sozusagen die Anweisung für den Weg, wie ich diese spirituelle Transformation mache. Und mit spirituelle Transformation ist gemeint, dass Sie an sich selber, ich formuliere das jetzt mal aus einer westlichen psychologischen Perspektive, dass Sie an sich selber zusammen mit Ihrem Lehrer oder Ihrer Lehrerin, zusammen mit den anderen Leuten Ihrer Gruppe, an Ihrer Art in der Welt zu sein, an Ihrem Geist, an Ihrer Psyche arbeiten, um weniger Leiden zu erfahren oder um besser in der Welt zu stehen. Und was müssen Sie dafür tun? Das ist der achtfache Pfad, grafisch dargestellt. Das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber was ich Ihnen kurz zeigen will, es besteht aus drei Elementen. Es geht um Weisheit, also es geht hier, sehen Sie, rechte Erkenntnis und rechte Gesinnung. Es geht um Meditationspraxis, das sind drei Glieder. Ja, sehen Sie, Sammlung ist drin. Hier, das ist die Achtsamkeit. Ne? Sie sehen es sehr schön, das ist ein Glied von achten, die alle eigentlich zusammengehören. Und hier ist das rechte Bemühen. Und hier unten auch ganz wichtig, es gehört eine Ethik dazu. Ja? Also rechte Lebensführung, rechtes Handeln, rechte Rede. Ja? Zum Beispiel kein Ehebruch begehen, kein Alkohol trinken, nicht lügen. Ja? Das sind Sachen, die alle hier zusammengehören und die aus buddhistischer Sicht eins sind. Und was wir gemacht haben im Westen, ist sozusagen, wir haben uns ein Achtel von diesem Kuchen rausgeschnitten und gucken das an, die anderen sieben Achtel eigentlich gar nicht mehr so genau an. Und das ist eigentlich wichtig zu wissen, denn der religiöse-spirituelle Kontext, ich sage das nochmal, aus dem das kommt und wo die Achtsamkeit eigentlich immer reinkürt, ist, ich habe die Intention zu dieser Transformation, ich möchte an mir arbeiten, ja? Und die Idee ist, zu dieser Befreiung von diesen Anhaftungen zu kommen, die mir immer sozusagen wieder das Leben schwer machen. Ja? Ich möchte also zu dieser Befreiung kommen und ich möchte Mitgefühl mit allen anderen Wesen entwickeln. Das sind die Intentionen, warum die Leute sich auf diesen Weg machen. Dazu gehört eine gewisse Ethik, also eine Art der Lebensführung, die das auch beinhaltet. Eben zum Beispiel niemand anderem Leid zu fügen und so weiter. Und die orientiert sich natürlich historisch am Leben 500 vor Christus. Das muss man sich auch klar machen. Und all diese Teile sind aber sozusagen aus buddhistischer Perspektive ein Ganzes und sind nicht zu trennen. Und die Frage, ob man es jetzt wirklich die Achtsamkeit rausschneiden kann oder nicht, das ist, wird uns später noch beschäftigen. Achtsamkeit ist ein Achtel vom Kuchen, haben Sie gesehen, aber es hat dort eine sehr zentrale Rolle drin und das möchte ich Ihnen einfach mal kurz zeigen und einfach mal spaßeshalber mit Ihnen auch reinlesen in einen so historischen Text. Wenn Sie das jetzt zu kompliziert oder so finden, das muss man jetzt nicht unbedingt verstanden haben, aber einfach, dass Sie mal auch dafür ein Gefühl kriegen, wie diese Texte aufgebaut sind und wie da gesprochen wird. Und zwar gucken wir mal rein in die Satipatthana Sutta und da heißt es ganz am Anfang, ihr Bhikkhus, das sind die Mönche, weil der Buddha eine Gefolgschaft von Mönchen gehabt hat oder von Verfolgern, an die er gesprochen hat. Und er spricht jetzt zur Übung der Achtsamkeit. Dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Trauer, zum Verschwinden von Dukkha, Dukkha ist das Leid, das Leiden, und Unzufriedenheit, zum Erwerben der wahren Methode zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Satipatthana. Ja? Und was er hier sagt und was wichtig ist, Sie haben gesehen, es gibt acht Glieder, aber keines ist so zentral notwendig, um zum Ziel zu kommen wie die Achtsamkeit. Ja? Also das steckt in diesem, dies ist der direkte Weg zur Läuterung. Ja? Sie können auch andere Meditationsarten, Sammlungsmeditationen praktizieren, aber die werden Sie immer nur bis zu einem bestimmten Punkt bringen und wenn Sie wirklich zur letzten Erkenntnis kommen wollen, dann müssen Sie an diese Stelle gehen, an die Achtsamkeit. Ja? Und das sehen Sie auch, wenn Sie nochmal ganz am Ende in den Text reingucken, was da für eine Versprechung gemacht wird. Das geht dann immer, weil das so auswendig gelernte Passagen waren, hat es einen sehr stark wiederholenden Charakter, diese Texte. Da heißt dann, wenn Sie 7 Monate üben oder wenn Sie 7 Wochen üben oder wenn Sie 7 Tage üben, und das ist jetzt der letzte Abschnitt, ne? Das heißt dann aber von einem halben Monat ganz zu schweigen. Mönche, sollte jemand diese 4 Grundlagen der Achtsamkeit auf solche Weise 7 Tage lang entfalten, kann eine von 2 Früchten für ihn erwartet werden, entweder letztendlich Erkenntnis hier und jetzt, oder wenn noch eine Spur von Anhaften übrig ist, nicht Wiederkehr. Was da am Schluss beschrieben wird, das sind so 2 Stufen der Erleuchtung, die sind also 4-fach gestuft im Theravada-Buddhismus und da kann man eben 2 davon erreichen. Also da sehen Sie nochmal ganz zentral, Achtsamkeit ist aus buddhistischer Sicht der Königsweg, der Sie zur Erleuchtung führt. Und mit den vierfachen Übungen der Achtsamkeit, was dort gelehrt wird in dieser Satipatthana Sutta, da ist gemeint, dass sie Achtsamkeit auf den Körper üben. Das haben sie gerade gemacht ein bisschen, wenn sie auf ihre Körperhaltung geachtet haben. Das kann man aber noch sehr, sehr viel verfeinern. Dass sie Achtsamkeit auf die Gestimmtheit üben. Das ist so ein bisschen, Gestimmtheit ist eigentlich nur gut gestimmt, schlecht gestimmt oder neutral. Das ist so ein ganz früher Moment, wenn sie eine Wahrnehmung haben und eine Erkenntnis einfach, mit was für einer Gestimmtheit kommt es rein. Das ist noch ein bisschen weg von den Gefühlen. Die Gefühle gehören im Buddhismus eher zu den Geistesbereichen. Also wenn das sich zu einer Angst entwickelt hat oder sowas, das würde man dann zu der Achtsamkeit der Gedanken tun. Und die vierte Station oder die vierte Stufe oder vierte Bereich, der ist sozusagen Dhamma, das ist die Lehre, die Weisheitslehre des Buddha, also dass man die auch mit Achtsamkeit beachtet. Also das sind die historischen Grundlagen. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal einige Teile aus dem Text, damit Sie auch sehen, wie das dann gemeint ist. Zum Beispiel heißt es in diesem Text und in der Satipatthana Sutta, und die ist immer wieder mit dieser Technik beschrieben, wenn er lang einatmet, weiß er, ich atme lang ein. Und jetzt schauen Sie mal, was in diesem Satz drinsteckt. Da steckt nämlich eigentlich fast alles drin. Die erste Ebene, die da drinsteckt, ist die Ebene Erfahrung der Gegenwart. Also Sie sehen, dieser Mönch, er oder sie, jetzt je nachdem, ist mit ihrer Aufmerksamkeit in der Gegenwart da und weiß sozusagen, dass sie atmet und ist mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihrem Atem. Und sie achtet dabei auf die Qualitäten. Also sie schaut, ist der Atem lang, ist er kurz, geht in einem Zug durch. Oder so ruppig, so in kleinen Stufen. Ja? Also man guckt, achtet immer wieder auf die Qualitäten, ohne zu sagen, eine ist besser als die andere, sondern einfach immer mit dem gehen, was gerade ist. Ne? So wie es ist, ist es in Ordnung. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die des Gewahrseins. Er weiß nämlich, dass er gerade atmet. Ja? Und das ist sozusagen die Ebene, wissen Sie, was Sie gerade tun? Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Sie können in einem Kinofilm sitzen und so in die Handlung reingesogen werden, dass Sie vergessen, dass Sie selber gerade im Kino sitzen. Ja? Dann sind Sie sozusagen reingezogen worden. Oder wenn Sie eine starke Emotion haben, einen Ärger, dann sind Sie manchmal, das kennen Sie vielleicht, oder ich kenne es zumindest, so stark im Ärger drin, dass man gar nicht mehr merkt, dass man sich ärgert. Ja? Und Gewahrsein heißt, ich weiß, dass ich mich gerade ärgere. Damit ist er noch nicht weg, aber es ist schon mal ein bisschen was gewonnen. Psychologisch würden wir das nennen eine Metakognition. Und jetzt kommt noch eine dritte, ganz spannende Ebene dazu, und das ist die der Erkenntnis, Vipassana auf Pali, das Wort haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und da geht es darum, wenn ich das lange praktiziere, also immer wieder schaue, wie die Dinge in meinem Geist passieren, wie der eine Gedanke zum nächsten führt, wie meine Psyche funktioniert, wie mein Atem funktioniert und so weiter, dann fallen mir irgendwann mal Dinge auf und ich komme sozusagen sprunghaft zu so einer Erkenntnis. Und es ist diese Erkenntnis, diese Momente, die da auftreten und die immer nur in der Erfahrung auftreten und nicht, wenn wir über Achtsamkeit reden, das ist diese Erkenntnis, die sie letztendlich dazu bringt, diese Dinge hinter sich zu lassen und damit den Weg zur Befreiung im Buddhismus ebnen. Das ist sozusagen, und das macht die Achtsamkeit zu so einem wichtigen Punkt. So, jetzt kommen wir zur Achtsamkeitsmeditation. Können Sie sehen, wie das geht? Das Ziel der Achtsamkeitsmeditation ist üben, üben, üben. Ja? Und was üben Sie da? Sie üben einfach, Ihre Aufmerksamkeit zu regulieren, also um hier und jetzt zu bleiben. Ne? Sie haben ja vorher gemerkt, die Aufmerksamkeit wandert gerne weg, besonders wenn sie gar nichts zu tun hat, weil sie still da sitzen und nichts tun wollen. Dann wandert sie gerne weg und dann ist die Aufgabe, die Aufmerksamkeit immer wieder zurückbringen zu Ihrem Meditationsfokus, zum Beispiel dem Atem. Meditation heißt auch mal ein Stück weit innehalten, in dem Sinne, dass Sie sich eine Auszeit nehmen, 20 Minuten wohin setzen und nicht mehr reagieren auf das, was Sie zukommt. Das ist ja was, was Sie sonst den ganzen Tag über machen. Und eine Meditation hat da eine sehr gute Funktion, dass es einen sehr klaren Schnitt setzt und sagt, so, jetzt reagiere ich mich mal. Ich gehe nicht mehr ans Telefon, mache nicht mehr all diese Dinge, die ich noch, wenn mir was einfällt, springe ich nicht schnell auf und erledige es, sondern ich mache jetzt mal eine Pause, wo ich nicht mehr reagiere. Und dann merken Sie, das ist das Spannende, merken Sie viele Impulse, die Sie haben, was Sie jetzt eigentlich gerne tun würden. Und das Spannende ist, oder das Wichtige an der Meditation ist auch das zu erkennen, was würde ich denn gern tun, ohne das mal zu tun, weil sie dann aus diesen Automatismen rauskommen. Ja, also die haben damit ein bisschen die Gelegenheit, ich habe hier geschrieben, über diese Einsichten und Erkenntnisse zu einer Musterunterbrechung zu kommen und ein bisschen festzustellen, wie sie funktionieren. Es geht auch darum, diese Akzeptanz zu üben, ich habe das hier nochmal hingeschrieben. Und die Idee der Meditation ist jetzt nicht, dass Sie sich gut fühlen und den Rest Ihres Lebens in Meditation verbringen, sondern die Idee der Meditation ist viel auch, dass man das übt, um es im Alltag dann auch zu können. ja, um auch im Alltag präsent zu sein. Das ist die eigentliche Idee dahinter. Weil das Konzept der Achtsamkeit ist nicht an die Meditation gebunden. Achtsam können Sie überall sein, egal was Sie tun. Ob Sie Straßenbahn fahren, das Geschirr spülen, die Wäsche aufhängen, ob Sie mit jemand reden oder einen Vortrag halten. Das kann man sozusagen jederzeit tun. Ja. Aber damit man das nicht gleich vergisst und von den Gedanken wieder weggetragen wird, ist es gut, wenn man das übt. Und dafür ist die Meditation sehr gut geeignet. Dieses Achtsamkeit im Alltag, was ich gerade schon kurz beschrieben habe, das nennt man oft auch die informelle Achtsamkeit im Unterschied zur formalen Achtsamkeit. Und da habe ich Ihnen hier einfach nochmal ein paar Beispiele gemacht. Also wenn Sie was waschen, zum Beispiel wenn Sie Gurken einlegen, wie auf diesem Foto, und wenn Sie das nicht so oft machen, vielleicht wenn Sie Geschirr spülen, dann können Sie einfach mal Ihre Wahrnehmung darauf achten, wie ist es, wenn das Wasser über die Hände läuft, wie fühlt sich das nasse Geschirr an, wie ist die Temperatur im Waschbecken. Das kann man auch machen morgens, wenn man duscht. Dusche ist ja oft so ein Moment, wo die Gedanken dann irgendwo hingleiten. Da kann man auch gucken, wie läuft das Wasser an mir runter, wie spürt sich das an. Also das sind alles Momente, wo Sie gucken können, sensorisch mit Ihrer Präsenz in die Gegenwart zu gehen und sich in Achtsamkeit zu üben und in Akzeptanz. Wäsche aufhängen ist auch ein gutes Beispiel. Statt es irgendwie schnell und ruppig zu erledigen, gehen Sie einfach gemütlich in den Keller und hängen Sie die Wäsche auf und achten Sie drauf, wie sich das anfühlt. Das sind alles Möglichkeiten, Achtsamkeit zu üben und gleichzeitig zu praktizieren. Mir hat mal ein buddhistischer Mönch gesagt, das Ideal für die buddhistischen Mönche ist zu wissen, mit welchem Atemzug, also einatmen oder ausatmen, man morgens aufwacht und mit welchem man abends wieder einschläft und die Achtsamkeit so über den ganzen Tag zu halten. Also so weit brauchen Sie es nicht zu treiben, aber hilfreich ist es schon, das mal im Detail zu finden. So, jetzt würde ich ja gerne mal auf diesen Moment oder diesen zweiten Kontext kommen, den ich anfangs erwähnt habe, und das ist die Säkularisierung. Wir übertragen Achtsamkeit in den Gesundheitsbereich und da hat dieser Mann eine ganz wichtige Funktion. Also es gab es einfach vielleicht mal historisch gesagt, kommt diese ganze Bewegung aus Amerika und das hat sehr viel damit zu tun mit dem Aufbruch in den Ende der 60er Jahren, auch mit dem Vietnamkrieg, die viele junge Leute aus Amerika vertrieben hat, in dem Stück weit, dass sie entweder vor dem Krieg geflohen sind oder mit dem Peace Corps nach Ostasien gekommen sind als junge Leute und dort in Kontakt mit dem Buddhismus gekommen sind und dann das Ganze wieder zurück nach USA gebracht haben in der einen oder anderen Form. Ja, die einen haben ein spirituelles Zentrum gegründet und Sie kennen da sicherlich viele Namen, ich sag jetzt mal ein paar, Jack Kornfield zum Beispiel, Joseph Goldman, also diese Leute, die dann spirituelle Zentren gegründet haben und einer, der dazugehört, ist auch John Kabat-Zinn, ein Mikrobiologe, und der hat was ganz Spannendes gemacht, weil der hat gesagt, das, was ich da übe und was ich da gelernt habe, das könnte doch auch ganz gut sein für die vielen gestressten Patienten, die wir hier in unserer Klinik haben. Und dann war ihm natürlich relativ klar, dass er da, wir reden von 1979, jetzt mit tibetischen Gebetsfahren nicht aufrauschen braucht, ja, dass er da keinen großen Stich macht. Und er hat gesagt, aber eigentlich, wenn ich mir die buddhistische Lehre angucke, es geht ja immer um die Technik. Ja? Also das, was ich Ihnen vorher erklärt habe, wie Sie Ihre Aufmerksamkeit regulieren, wie Sie Ihren Geist beobachten, wie Sie lernen, welche Gedanken was hervorbringen, das ist ja in dem Sinne nicht spirituell, ja? Sondern das ist ja einfach eine Technik und das kann ich ja in dem Sinne säkularisieren und damit den Patienten möglich machen. Und das hat er gemacht und das ist der ganz entscheidende Moment gewesen und er hat einen sehr schönen achtwöchigen Kurs zusammengestellt aus verschiedenen Achtsamkeitstechniken und anderen Sachen und hat ihn genannt achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Auf Englisch heißt Achtsamkeit Mindfulness und dann heißt es Mindfulness-Based Stress Reduction und es wurde dann relativ schnell abgekürzt als MBSR und das ist vielleicht ein Wort, das Ihnen schon mal begegnet ist. Und dieser Kurs, den gibt es heute eigentlich 30 Jahre später nochmal relativ unverändert, ja, ist ein achtwöchiger Kurs. Da lernen Sie, also 8 Wochen heißt, dass Sie 8 Wochen lang einen Abend oder einen Nachmittag ungefähr einen 2,5-stündigen Termin haben. Dann gibt es immer noch einen Samstag, wo die Gruppe sich als Ganzes 4 oder 6 Stunden trifft und im Schweigen verschiedene Sachen macht, also zum Beispiel ein Essen bereitet, informelle Achtsamkeit übt. Und da lernen Sie verschiedene Formen der formalen Meditation. Also den Bodyscan. Bodyscan ist, wenn Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit den Körper ganz langsam durchgehen. Also so wie Sie es vorher mit Ihrem Po oder mit Ihren Füßen gemacht haben, kann man langsam den ganzen Körper durchgehen. Braucht man ein bisschen Zeit, ist auch nicht alles so gut zu spüren. Also Sie können mal, wenn Sie heute Abend zu Hause sind oder auch jetzt, wenn Sie es langweilig finden, gucken, wie viel von Ihren 5 Zehen Sie spüren oder ob Sie die sensorisch unterscheiden können. Das ist nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist und auch nicht alles ist so gut innerviert, wie zum Beispiel der Rücken ist auch ein bisschen schlecht. Also ist der Bodyscan, man geht den ganzen Körper durch und da kann man relativ schnell auch Veränderungen erfahren und sehr feine Wahrnehmungen machen. Die zweite Meditation ist die stille Meditation im Sitzen. Die dritte formale Meditation ist die sogenannte Gehmeditation, die ist auch schon vom Buddha beschrieben und das heißt einfach, dass sie achtsam gehen und das heißt, dass sie mal alles mitbekommen, was sie beim Gehen tun. Ja? Also einen Schritt machen heißt dann wirklich, ich kriege mit, ich verlagere mein Gewicht aufs linke Bein, dann wird das rechte frei, jetzt kann ich es ein bisschen anheben, ist in der Luft, ja? Jetzt muss ich irgendwie nach vorne kommen, also lagere ich das Gewicht nach rechts vorne. Ja? So können Sie ganz langsam einen Schritt machen und mal Ihrem Gehapparat zuschauen, den Sie ja täglich viel benutzen, aber von dem Sie vielleicht gar nicht so genau wissen, wie der im Detail funktioniert, wie das sich anfühlt und einfach das erfahrungsbasiert machen. Sie lernen natürlich auch viel, das haben Sie jetzt gerade schon gemerkt, über die informelle Praxis im Alltag, den Transfer. Es geht auch hier nicht nur um den Kurs, sondern darum, das zu generalisieren. Es sind Yoga-Übungen dabei. Es sind relativ viele Hausaufgaben dabei und die Hausaufgaben heißen 45 bis 60 Minuten täglich das Üben, ja, sich in Achtsamkeit üben, da kriegen Sie auch meistens eine CD mit. Es gibt viel Informationen auch noch zum Zusammenhang Stress und Gesundheit, dass Sie auch verstehen, was führt denn zu was und wie hängt das Ganze zusammen. Und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Kurs geworden. Wenn Sie daran Interesse haben, ich habe hier eine Internetadresse stehen und dort können Sie die Postleitzahl eingeben. In Freiburg gibt es relativ viele MBSR-Lehrerinnen und Lehrer und da können Sie dann hier so einen Kurs besuchen. Und, das ist jetzt noch aus meiner Perspektive, vielleicht für Sie nicht so spannend, aber von meiner Perspektive ganz, ganz interessant gewesen, dadurch, dass er 1979 so ein meditationsbasiertes Verfahren in einem 8-Wochen-Kurs manualisiert hat, hat er das extrem der Forschung geöffnet. Ja? Es gibt ganz viele Leute, die Forschung machen zur Wirkung von Meditation, ja? Aber die haben alle irgendwelche Meditiere in irgendeiner Technik. Die einen machen das 3 Jahre, die anderen mal ein Wochenende. Die Studien sind alle nicht richtig vergleichbar. Ja? Hier haben wir einen Kurs, da haben wir ein Manual. Das ist jetzt egal, ob Sie das in Flensburg oder in Freiburg machen. Wir haben die Idee, die Leute machen ungefähr das Gleiche und dann können wir systematisch forschen und das vergleichen. Ja? Und deswegen jetzt aus der Sicht hat es sozusagen das Konzept auch nochmal wissenschaftlich befeuert und hat es wissenschaftlich aufgeschlossen. Und damit kommen wir zum Thema Wissenschaft. Ich möchte Ihnen jetzt kurz ein paar Ergebnisse zeigen und da haben wir jetzt trotz Samstagsuni, werde ich jetzt Sie eine Folie mal kurz mit einem statistischen Maß beglücken. Und das ist die sogenannte Effektstärke, dass Sie die einfach verstehen. Und zwar messen wir, wenn sich was verändert in der Psychologie oder in der Medizin, die Größe des Effekts und nennen das Effektstärke. Das ist nicht sehr kompliziert. Und das ist ein einheitliches Maß, das kann ich aus ganz vielen Studien und Daten immer rausrechnen. Der sogenannte D-Wert. Und jetzt muss man sagen, also jetzt haben Sie sich in Ihrer Angststörung oder in Ihrer Zwangsstörung oder was auch immer um ein D von 0,4 verbessert. Jetzt muss ich wissen, was heißt es denn? Ne? Und da gibt es eine Faustregel, das ist jetzt nichts Festes, aber diese Faustregel sagt, wenn es unter 0,2 ist, dann merken Sie es wahrscheinlich gar nicht. Dann sehen wir es in den Studien, in Fragebogen über viele, viele Leute, sehen wir einen kleinen Effekt, aber klinisch ist es eigentlich gar nicht relevant. Von 0,2 bis 0,5 sagt man ein kleinerer Effekt, von 0,5 bis 0,8 ein mittlerer. Und alles über 0,8 ist ein großer Effekt. Also, dass Sie einfach ein Gefühl haben für die Zahlen, die jetzt gleich kommen. Ich habe aber die Skala immer noch mitgeführt. Und jetzt zeige ich Ihnen eine typische Studie, die wir hier in Freiburg am Klinikum gemacht haben. Nicht, weil das unsere beste und unsere schönste Studie ist. Wir haben mehrere Studien gemacht zu MBSR und chronischen Schmerzen, sondern einfach, weil sie die Wirkung des MBSR-Trainings relativ gut dokumentieren kann. Das ist die Studie von der Katrin Simshäuser, die bei uns promoviert. Und die hat Migränepatientinnen genommen und hat die auf 2 Gruppen verteilt. Die eine Gruppe hat den 8-wöchigen MBSR-Kurs gemacht und die andere hat eine Vergleichsmaßnahme bekommen. Das war ein Entspannungstraining und ein bisschen Information zur Migräne und die haben sich 3-mal in den 8 Wochen getroffen. Also wir haben versucht, das ein bisschen zu parallelisieren. 62 Personen haben teilgenommen, 44 sind bis zum Ende dabei geblieben oder haben auch alle Daten abgegeben. Und jetzt haben wir die immer gefragt, jeden Tag mit einem Tagebuch, haben Sie heute Migräne gehabt, ja oder nein? Einen Monat vorher, dann 8 Wochen Kurs und dann einen Monat hinterher wieder. Jetzt zeige ich Ihnen mal kurz die Ergebnisse. Das sind jetzt die Migränetage, also je weniger, desto besser. Und da sehen Sie, das Orange ist vor der Studie. Ne? Also die Kontrollgruppe hatte vor der Studie ein bisschen mehr als 4, die Achtsamkeitsgruppe knapp 5 Migränetage und dann ist es in beiden Gruppen ungefähr um 1 Migränetag gefallen. Das ist jetzt kein spezifischer Unterschied. Da haben Sie gesehen, egal was Sie gemacht haben, in beiden Gruppen ist es ungefähr 1 Migränetag weniger geworden. Und das ist jetzt auch nicht der große Bringer. Gut, das ist also sozusagen ein Fünftel weniger, aber all die Teilnehmer hatten immer noch 3 oder 4 Migränetage im Schnitt. Spannend ist diese zweite Folie. Wir haben nämlich nur auch jeden Tag gefragt, wenn die Personen Migräne hatten, wie stark waren sie davon beeinträchtigt, also wie stark hat die Migräne sie beeinträchtigt und haben sie Anfallsmedikation genommen. Und was Sie jetzt hier sehen, sind diese Effektstärken, die ich Ihnen vorher geschildert habe. Und zwar ist es so, dass die Säule nach oben eine Besserung ist. Und jetzt sehen Sie, die Gruppe der Achtsamkeit hat sich bei diesen Migränetagen in der Beeinträchtigung um eine mittlere Effektstärke gebessert und die Kontrollgruppe fand ihre Migräne genauso beeinträchtigend wie vorher. Und die Achtsamkeitsgruppe hat ihre Anfallsmedikation um eine mittlere Effektstärke reduziert, deswegen geht der Balken hier nach oben, während die Kontrollgruppe nur eine ganz kleine Reduktion hatte, die klinisch nicht signifikant ist. Also die Aussage ist ein bisschen fast gleiche Migräne, aber ganz anders erlebt. Ja, und das ist genau der Moment der Achtsamkeit, weil die Achtsamkeit sich immer, sozusagen, das haben Sie vorher vielleicht auch in dem buddhistischen Kontext gesehen, die konzentriert sich immer auf die Bewältigungsaspekt. Also wie erlebe ich es? Was macht es für mich? Was mache ich für eine Erfahrung? Wie fühlt sich das an? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich besser damit umgehen? Wenn ich den Schmerzen habe, was kann ich trotzdem tun? Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal alle Variablen, das war jetzt gerade ausgewählt, alle Variablen, die wir haben. Immer Balken nach oben heißt besser und blau heißt Achtsamkeit. Und rot ist die Kontrollgruppe. Und wenn Sie jetzt sehen, die besten Effekte, und das sind schon große, haben wir erreicht in einem Fragebogen, der hat die Schmerzregulation gemessen. Und das sind so Fragen, wie kann ich trotz meiner Migräne meinen täglichen Dingen nachgehen? Oder wie beeinträchtigt bin ich von meiner Migräne? Und da ist der ganz klare Gewinn der Achtsamkeit gewesen, dass ich einen besseren, oder dass die Patientinnen einen besseren Umgang gelernt haben mit ihren Migräneattacken, die nach wie vor da sind, zurechtzukommen. Und als solches, das Spannende ist jetzt vielleicht auch noch zu wissen, dass es ein Kurs war, der sehr generisch ist. Also der Kurs war ja nicht auf Migräne zugeschnitten. Der John Kabat-Zinn hat diesen Kurs zusammengestellt und hat gesagt, den können chronisch Kranke machen, den können normal gesunde Gestresste machen und den können auch normal gesunde Nicht-Gestresste machen. Der ist sozusagen generisch für alle geeignet. Also es war gar nicht spezifisch auf Migräne ausgerichtet, sondern es hat immer diesen Aspekt, was macht mir denn Leiden, was schafft mir denn Unbill und wie kann ich damit umgehen? Und wir haben dann mal 2004, also das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, alle Studien, die es bis zu dem damaligen Zeitpunkt gab zu MBSR, zu ganz verschiedenen Krankheitsbildern zusammengefasst, statistisch in einer Meta-Analyse. Da tut man so, als ob das eine große Studie wäre. Und wir haben damals 64 Studien gefunden, von denen wir 20 verwenden konnten mit 1600 Patienten. Das ist jetzt nicht so groß und das sind eigentlich auch relativ veraltete Daten, aber ich zeige Ihnen diese Daten aus einem Grund. Wir haben damals herausgefunden, dass auf psychischen Variablen dieses MBSR-Kurs eine Effektstärke von ungefähr 0,5 hinkriegt, also so an der Grenze klein zu mittel und bei physischen, körperbezogenen Variablen auch. Und die Daten sind deswegen heute noch aktuell, weil viele, viele weitere Meta-Analysen gekommen sind und die haben alle immer ungefähr diese 0,5 gefunden. Also das war, was wir da relativ früh schon gemacht haben, vor 10 Jahren, eine recht gute Schätzung dessen, wie es wohl ist. Und da sehen Sie auch, das ist sozusagen kein Allheilmittel, das ist jetzt auch nichts rasend Spektakuläres. Psychotherapie kriegt die gleichen Effektstärke hin, manchmal auch ein bisschen besser, manchmal sind die Achtsamkeitswerte auch noch mal ein bisschen besser, gehen mal Richtung 0,7, 0,8, bei Angststörungen auch mal 0,9. Das Spannende ist sozusagen, es ist ein Gruppenverfahren, es ist generisch, es ist gar nicht für die Störung gemacht. Der John Kabat-Zinn sagt auch immer, es ist gar keine Therapie, ja, sondern sie lernen eine Praxis und es kommt doch dennoch nahe zu dem, was sehr spezifisch psychotherapeutisch entwickelt wurde. Zeit gucken. Wie lange machen wir? Noch eine Viertelstunde, oder? Ja. Also es gibt mittlerweile zahlreiche Anwendungsfelder. Aus dem ursprünglichen MBSR-Kurs wurden viele weitere. Die kürzen sich dann alle ab mit MBCT, MBRP, MBXY, habe ich mal geschrieben. DBT ist noch ein anderes Verfahren von Marsha Linehan, Dialectical Borderline Therapy. Das ist eine Frau, die selber Zen praktiziert hat und die eine ganz ähnliche Geschichte und Historie, wie Kabat-Zinn hat, dass sie einfach aus ihrer persönlichen spirituellen Praxis was Säkularisiertes in eine Psychotherapie übertragen hat. Also es gibt verschiedene Ansätze, wo das eingesetzt wird und die Anwendungsfelder sind hauptsächlich Bewältigen chronischer Erkrankungen, das steht aus meiner Perspektive ganz klar im Vordergrund, Schmerzen, es gibt sehr gute Studien zu Krebs, Umgang mit Krebserkrankungen, allen möglichen Phasen, also von der Diagnose zur Behandlung, Chemotherapie, Bestrahlung. Es gibt eine sehr gute Studie zu Multiple Sklerose. Wir haben sehr gute Startdaten bei Angststörungen und Depressionen. Das sind sehr gute Effektstärken, auch große Effektstärken. Wir haben erste Hinweise, dass es bei Zwangserkrankungen hilft. Es gibt relativ viel Forschung, auch Achtsamkeit bei Trauma einzusetzen. Und ganz neu kommt jetzt auch, dass es bei Suchterkrankungen, vor allem wenn die Suchttherapie erfolgreich war und es darum geht, den Rückfall zu vermeiden. Also immer wieder dieses Moment, in Versuchung zu kommen, will ich jetzt wieder, gibt es Craving, sagt man da, also diese Gier nach der Droge Und mache ich das wieder und fall zurück oder nicht? Und wenn ich sozusagen in diesem Zustand bin geistig, da kann mir dann eventuell die Meditation helfen. Und es sind noch viele weitere Anwendungsfelder in der Erprobung. Ich stelle Ihnen jetzt mal exemplarisch eins noch vor. Und das ist ein Kurs, der heißt MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, also achtsamkeitbasierte kognitive Therapie. Und die wird ganz spezifisch eingesetzt zur Rückfallprophylaxe bei Depressionen. Da müssen Sie jetzt kurz ein bisschen was wissen zur Depression. Also die häufigste Depression verläuft in sogenannten Episoden oder Phasen, wo Sie relativ tief in die Depression reinrutschen und dann auch wieder herauskommen. Und dann ist die Frage, kommt es wieder zurück? Und statistisch weiß man, wenn Sie eine so Phase haben, haben Sie ein Rückfallrisiko von ungefähr 50%, bei 2 ist es schon 70%, bei 3 ist es 80%, bei 4, 5 geht es immer höher. Also das Rückfallrisiko erhöht sich mit jeder neuen Episode. Man nimmt an, das hat damit zu tun, dass in den depressiven Phasen bestimmte ungünstige kognitive Netzwerke benutzt werden und damit auch verstärkt werden und damit auch latent immer zur Verfügung stehen. Also das sind dann so Sachen wie selbstabwertende Beschreibungen oder unrealistische Verzerrungen von der Welt. Also ich kann das sowieso nicht oder bei mir misslingt alles. Also solche Überzeugungen, die werden dann oft benutzt und dann liegen die relativ schnell wieder bereit. Und man hat mal einen Test gemacht, dass man Leuten, also depressiven Patienten, die in der Remission sind, also demnach ganz gesund und normal im Leben stehen, und solchen, die vorher noch keine Depression haben, dass man die beide verstimmt hat, indem man ihnen einen traurigen Film zum Beispiel zeigt. Ja? Und dann konnte man relativ schnell sehen, die keine depressiven Vorerfahrungen haben, die kommen in so eine Verstimmung rein, aber kommen da relativ schnell wieder raus. Die eine depressive Vorerfahrung haben, bei denen ist die Gefahr, dass sie ein bisschen auf dieser Stimmung hängen bleiben und nicht wieder rauskommen. Ja? Und ausgehend davon hat man eine Rückfalltheorie formuliert, die ungefähr so aussieht. Also es passiert Ihnen irgendwas Doofes in Ihrem Leben, Sie sind verstimmt, Sie haben eine depressive Geschichte, eine Patientin hat eine depressive Geschichte, eine depressive Vergangenheit, und dann kommt es zu einer Bewertung. Oje, was passiert denn jetzt, was ist denn das für eine Stimmung, das kenne ich ja aus meiner kranken Phase. Geht es jetzt wieder los? Das heißt, Sie nehmen eine Bewertung vor, kommen zu einem negativen Resultat, und wenn Sie dann zu so einem negativen Resultat kommen, zu was führt es zwangsweise? Zu mehr Verstimmung. Ja? Und es führt zu Rumination, sagen die Psychologen, also zu Grübeln, und das ist alles ein sehr automatischer Prozess, und das sehen Sie, das ist ja so eine Schleife, die sich anschmeißt. Ja? Also das ist sozusagen ein automatisierter Prozess. Und man nennt es oft auch den Doing Mode. Also Ihr Gehirn ist permanent damit beschäftigt, Bewertungen vorzunehmen und sich selber sozusagen weiter zu verstimmen. Und die Idee ist, dass es so zu diesen Rückfällen wieder kommt. Und da setzt jetzt das Achtsamkeitstraining an. Der MBCT-Kurs ist ein klassischer MBSR-Kurs, nur dass er ein bisschen spezifisch zugeschnitten ist auf diese Problematik. Und man versucht jetzt diesen kognitiven Strategien selber wieder in die Depression sich hinein zu manövrieren, diesem Doing Mode, einen Being-Mode, also einen Seins-Modus, statt etwas zu tun mit dem Geist, einfach mit dem Geist zu sein, entgegenzusetzen. Und ich zeige Ihnen mal einfach, wie das gegeneinander gegenübergestellt ist. Also in dem Moment, wo Sie Diskrepanzen bewerten und zu einem negativen Ergebnis kommen, will ich das, diese Verstimmung, geht es mir schlechter, werde ich mehr verstimmt, versuchen Sie durch Ihre Meditations- und Achtsamkeitsübung in eine nicht wertende Haltung zu gehen. So ist es jetzt gerade. Punkt. Mehr mache ich dazu nicht. Da, wo Sie in Konzepten denken, also Depression, Verstimmung und so weiter, versuchen Sie einfach, diese ganzen kognitiven Konzepte hinten runterzufallen zu lassen und einfach mit der direkten Erfahrung zu gehen. Was ist gerade da? Ja? Also bin ich gerade depressiv, verstimmt oder nicht? Und wenn ja, wie fühlt es sich an? Und so wie es ist, ist es. Ja? Und alles, was daraus kommen könnte oder was dann in der Vergangenheit war, das versuche ich hinten anzulassen. Ja? Und da gibt es einen ganz spannenden Punkt, was man den Leuten dort auch lehrt. Wir haben oft die Idee, dass Gedanken echt sind. Ja, wenn Sie eine Weile meditiert haben, dann haben Sie festgestellt, der Geist, der arbeitet einfach vor sich hin und der generiert Gedanken. Am besten können Sie das sehen, wenn Sie nachts wach liegen und nicht wieder einschlafen können. Da sehen Sie einfach, Ihr Gehirn, das kreiert munter einfach Gedanken aus dem Blauen heraus. Ne? Und die können Sie mit der Realität verwechseln, aber das ist meistens nicht sehr hilfreich. Ja? Gedanken sind schlicht und einfach mentale Ereignisse, und was aus denen wird, das bestimmen Sie. Und auch das lehrt man sozusagen, dass wenn so Ruminations-, Grübel-, Gedankengebäude anstehen, dass die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben. Der Buddhismus ist eine sehr konstruktivistische Weltsicht, in dem Sinne, dass er sagt, es ist immer der Geist, der das Bild von der Welt kreiert. Es ist nicht so, dass da draußen alles da ist. Sie basteln sich die Welt. It's the mind that creates the world. Der Geist kreiert die Welt. Und auch hier ganz klar, das haben Sie jetzt schon verstanden, anstatt auf Vergangenheit und Zukunft, also wie war es damals in der Klinik oder Gott, geht es jetzt alles wieder los, was wird passieren, versuchen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zurück in die Gegenwart zu kommen. Und immer dann, wenn es sozusagen zu einem vermeiden, nicht wahrhabenden, unterdrückenden Haltung gibt, da versuchen Sie als Gegengewicht eben dann ganz offen und akzeptierend damit umzugehen. Das lehrt man Leute in diesem Kurs, am besten am Ende sozusagen der Depression, wenn die wieder zurück in die Normalität gehen. Und es hat einen durchschlagenden Erfolg. Ein Punkt habe ich noch vergessen. Man versucht, aus diesen automatischen Prozessen rauszukommen und da immer intentional am Geist mit dabei zu sein. Und die Forschung zeigt, die Reduktion von Rückfällen im ersten Jahr um 50%. Ja? Die Rate fällt, wenn Sie dieses Training machen, von 70% durch auf 35% runter. Hat man in mehreren unabhängigen Studien gesehen. Also das ist einfach jetzt mal ein Beispiel für so eine sehr gelungene Anwendung, so einer achtsamkeitsbasierten Technik im Alltag. Jetzt haben wir viel über Krankheit geredet. Die Frage ist, hilft es denn auch Gesunden? Die Frage ist, was mit gesund eigentlich gemeint ist. Ne? Und auch da ist jetzt gerade eine Meta-Analyse erschienen von MBSR-Studien, die mit sogenannten Gesunden durchgeführt werden. Sie sehen hier 17 Studien, 670 Personen. Und Sie sehen wieder, da werden jetzt natürlich verschiedene psychologische Bereiche abgefragt, aber insgesamt kommt man so auf so eine Effektstärke von 0,6, also mittelgroß. Die Stärkste ist für Umgang mit negativen Emotionen, also gelungener Umgang mit negativen Emotionen, Angst, Ärger, Wut, ja, da kommt man auf 0,7, also recht deutliche Effekte. Und das ist eine Teilanalyse aus einer Studie, die hat alle Meditationsstudien mit Gesunden erfasst, eine Riesenarbeit, ich glaube, die haben 5 oder 6 Jahre daran gearbeitet, ist dieses Jahr veröffentlicht worden, da sind 163 Studien drin zu den Effekten von Meditation auf das psychologische Funktionieren oder das psychologische Wohlbefinden, insgesamt 163 Studien, da sind dann auch andere Meditationstechniken drin und die Ergebnisse sind mehr oder weniger gleich, also das ist das, was wir gerade ungefähr wissen, also durchaus ein Effekt. Nichts rasend Spektakuläres, aber sehr solide und zuverlässig. So, jetzt kommen wir langsam an den Ende des Vortrags und jetzt wollte ich Ihnen noch sowas zeigen, so ein Gehirnbild, weil ich gelernt habe, dass wenn man so ein Gehirnbild zeigt, immer sozusagen die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit eines Vortrags erhöhen kann. Das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen. Und ich höre das immer wieder, ich mache selber auch ein bisschen Neuroforschung, nicht mit bildgebenden Verfahren, sondern mit EEG, aber ich merke das immer wieder sozusagen, wenn man kann viel reden über die gute Wirkung von Meditation, wenn ich sagen kann, es verändert auch das Gehirn, dann sind wir auf einer ganz anderen Erklärungsbasis. Und es ist eigentlich ein bisschen mühsam, weil wir relativ wenig darüber wissen, über den Zusammenhang zwischen meiner inneren Erfahrung und Erleben und wie es mir geht und dem, wie sich das im Gehirn abbildet. Ja, wir wissen mittlerweile auch, dass die komplexeren Funktionen im Gehirn nicht lokalisiert sind, sondern dass sie über Zeit räumlich verteilt sind. Das heißt, dass ich mit so Aufleuchtebildern sowieso schon falsch liege, weil ich die Idee habe, da sitzt das Gedächtnis und da sitzt das Selbstbewusstsein und so ist es schlicht und einfach nicht. Ja. Und es gibt in letzter Zeit relativ viele Studien, ich sage das vielleicht einfach mal, dass Sie das verstehen, was es mir da geht oder von der Kritik her. Es gibt relativ viele Studien, die zeigen, wenn die Leute lange meditieren oder auch schon mal nur 8 Wochen meditieren, dass sich das Gehirn strukturell verändert, dass der Kortex, die Gehirnrinde an bestimmten Stellen dicker wird oder weniger stark abbaut. Ne? Und dann sagt man, wow, super Effekt für Meditation. Der Fakt ist, das passiert mit allem, mit was Sie Ihrem Gehirn benutzen. Ja? Also es gibt sehr schöne Studien, wo man sieht, jonglieren lernen, 4 Wochen lang Veränderungen im Gehirn, Taxifahren lernen, Stadtplan auswendig lernen, strukturelle Veränderungen im Gehirn, Spiegelschrift lesen lernen, 4 Wochen lang, sehr schöne Veränderung. Das heißt, wenn Sie Ihr Gehirn benutzen, passt es sich schlicht und einfach an. Und wenn Sie Ihr Gehirn für Meditation benutzen, dann passt es sich auch an, und zwar in den Zentren, wo es darum geht, die Aufmerksamkeit zu regulieren, weil Sie einfach da Kapazitäten entwickeln, Konzentrationsfähigkeiten. In dem Sinne ist es nicht so richtig spektakulär. Es ist schön, dass wir das abbilden können, aber es bringt uns für Meditation, Verständnis für Meditation, nur begrenzt weiter. Es gibt hier eine Studie, die ist von 2007 und die möchte ich Ihnen jetzt trotzdem zeigen, die finde ich ganz schön. Und zwar hat man da verglichen, zum einen Leute, die Erfahrung mit Meditation hatten, Achtsamkeit, MBSR-Kurs oder nicht. Und man hat die verglichen und hat den einen trainiert und die anderen nicht und hat die dann selbstbezogen denken lassen oder Achtsamkeit praktizieren lassen. Also diese 4 Bedingungen über Kreuz. Und was man sehr schön sieht, ist, dass es zu einem Shift kommt. Und zwar in dem Moment, wo ich in diesen Modus des achtsamen Erfahrens gehe, werden die mittleren Gehirnteile hier unterdrückt. Ja, blau heißt, es wird weniger. Und es geht hier sozusagen am Rand lateral ein Gebiet an. Ja? Also hier Cortical Midline, also diese Mittellinie am Cortex, wird weniger und hier an der Seite wird es mehr. Und das ist deswegen eine ganz spannende Aussage, weil wir wissen, dass hier sehr viel Themen Richtung narratives Selbst, also Erinnerung, mein Selbstbild, wie bin ich denn, gedankenbezogen, also Konzepte, die Sie von sich selber haben, dass die viel mit Aktivität hier assoziiert oder korreliert sind. Und wenn Sie sozusagen in diesen Erfahrungsmodus gehen, dann geht es hier rechts rein oder links rein, je nachdem, auch teilweise in nicht sprachliche Bereiche. Und das lässt ein bisschen eine Hypothese zu in die Richtung, dass wir ursprünglich mit unserem Verstand eigentlich immer in der gegenwärtigen Funktion waren und auch immer präsent waren. Aber dass wir dann eines Tages als Menschen im Laufe der Evolution diese Fähigkeit entwickelt haben, uns mit unserem Verstand vom gegenwärtigen Moment zu lösen und abstrakt über Situationen nachzudenken. Was uns natürlich in der Evolution einen riesen Schub gegeben hat, denn es ist ein Unterschied, ob ich mit dem Baumstamm den Wasserfall runterfahre oder ob ich am Flussufer stehe und mir überlegen kann, was würde passieren, wenn ich da runterfahre. Ja? Der schöne Satz heißt, die Hypothese stirbt dann stellvertretend für den oder diejenige, die sie hat. Ja? Deswegen hat es uns natürlich einen riesen Push gebracht, aber das ist das Problem, das wir jetzt heute in unserem Alltag haben, dass unser Verstand uns immer wegläuft, ja? Und wir gar nicht mehr so sehr an diesen natürlichen Zustand zurückkommen. Und dass das zwei ursprüngliche getrennte oder unterschiedliche Systeme sind, das kann man in dieser Studie ganz gut sehen. Ein Kollege von mir sagt auch immer, Achtsamkeit ist sowas wie der Urzustand des Gehirns. Also dieses einfach Aufmerksamkeit in der Gegenwart sein. Und man kann jetzt sagen, wir haben einfach dieses Konzeptionelle viel zu stark benutzt und viel zu stark überlernt. Und deswegen ist der Verstand ständig am Wegwandern von der Gegenwart. 30% am Tag Tagträumen und noch vieles andere mehr. Aber all das jetzt nochmal den Hintergrund, dass so Gehirnbilder mehr Eindruck machen. Also um was es mir ein bisschen geht, ist, Achtsamkeit legt sehr viel Wert darauf, dass Sie Ihre eigenen Erfahrungen machen und auf sich selber achten. Und wenn wir jetzt hier Gehirnbilder zeigen, um zu zeigen, dass es wirkt, dann suchen wir sowas wie so eine externe Validierung. Und das externe Validierungssystem, um ein Thema wertvoll zu machen oder sinnvoll zu machen, das ist bei uns gerade die Wissenschaft. Die hat die Religion abgelöst. Früher hat also der Pfarrer das gesagt, das steht in der Bibel. Ja? Und jetzt, wenn Sie was gut verkaufen wollen, dann schreiben Sie schlicht und einfach drunter, Wissenschaftler haben herausgefunden, papa, papa. Ja? Und deswegen finde ich sowas immer mit Vorsicht zu genießen. Und ich habe Ihnen hier noch ein Zitat mitgebracht, das ich letzte Woche bei einem Kollegen gesehen habe, von Linus Pauling. Wissenschaft ist Irrtum auf den letzten Stand gebracht. Also, und einfach, ich bin Wissenschaftler und ich habe das schon gesehen, wir finden was raus und nächstes Jahr finden wir raus, wir haben uns geirrt und es gibt die tollsten Irrtümer einfach da. Es ist immer alles nur was vorab. Wissenschaft ist ein sozialer Prozess, es ist auch eine soziale Art, Wirklichkeit oder Informationen über die Welt zu kreieren und sich darauf vereinigen. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche Objektivitäten aus der Natur abbilden. Ja? Zumindest ist das mein Wissenschaftsverständnis oder ein modernes Wissenschaftsverständnis. Kommen wir langsam zum Ende. Zeit ist auch um. Warum Achtsamkeit? Sie haben verschiedene Kontexte gesehen. Im Kontext vom Buddhismus ging es um Transformation, Mitgefühl, Befreiung sozusagen von dem eigenen Psyche. Im Kontext von Gesundheit haben Sie eine andere Motivation und die führt Sie auch woanders hin. Das müssen Sie sich einfach klar machen. Je nachdem, warum Sie sich hinsetzen zu meditieren oder warum Sie Achtsamkeit praktizieren, kommen Sie an einem anderen Ende raus. Ne? What you get is what you want, hat ein amerikanischer, also was du willst, ist das, was du bekommst, hat ein amerikanischer Forscher mal gesagt. Kontext Gesundheit, es geht um Reduktion von Stress, Leiden und Bewältigung. Und jetzt nochmal der kleine Ausblick, Achtsamkeit als ein generelles Art in der Welt zu sein, unserer Gesellschaft zu sein, macht im Kontext der Postmoderne, finde ich, sehr viel Sinn und wir machen da auch neuere Forschung jetzt dazu. Und ich habe da mal geschrieben, das kann eine ganz hilfreiche, weil generische Grundhaltung sein in einer aus den Fugen geratenen Welt. Und da könnte ich jetzt wieder einen ganz anderen Vortrag darüber halten, was mit dieser Welt aus den Fugen geht. Ich kann Ihnen aber auch einfach mein Lieblingsfoto zeigen von einem deutschen Fotografen, der heißt Andreas Gurski und der hat so einen 1-Euro-Shop, wie meine Kinder sagen würden, einen 99-Cent-Shop fotografiert und den möchte ich hier zeigen. Da werden Süßigkeiten verkauft. Ne? Und da können Sie sehen, warum Achtsamkeit vielleicht ganz gut ist, sozusagen durch den Dschungel dieser Landschaft zu kommen und wo das eine hilfreiche Qualität sein kann. Ja, und damit bin ich am Ende und sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.